Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Im Studio ist Ulrike Ostner. Gutes Sehen, Hilfe bei Augenerkrankungen, unser Thema heute. 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie mit Professor Siegfried Pricklinger reden. Er ist der Direktor der Augenklinik der LMU hier in München. Grüß Gott, Herr Professor Pricklinger.
Hallo, guten Tag. Danke für die Einladung.
Aber gerne. Man kann es im Radio nicht sehen, aber wir zwei vertreten heute quasi die Mehrheit. Wir tragen nämlich beide eine Brille. Jetzt könnte man fragen, warum klappt der Schutz der Augen nicht so gut wie zum Beispiel der Schutz der Zähne? Es gibt kaum noch Kinder mit Karies oder viel weniger als früher, aber die Brillenträger werden immer mehr. Kann man die Augen nicht gut schützen oder leben wir so augenungesund?
Ja, die Frage ist, ob das wirklich jetzt, ob das Brille tragen jetzt wirklich oder die Kurzsichtigkeit per se eine Gefährdung für die Augen ist. Also wenn es jetzt um geringe Kurzsichtigkeiten geht, brauchen wir uns keine Sorgen machen, aber Sie haben recht. Die Kurzsichtigkeit nimmt zu und auch die Höhe der Kurzsichtigkeit. Und der Grund sind die Lebensumstände. Die Kinder beginnen sehr früh zu lesen, und zwar jetzt nicht Bücher zu lesen, sondern iPad, Handy etc. Und das ist was schon Dramatisches. Diese Entwicklung, die wir da jetzt sehen, und wir müssen lernen, unsere Kinder davor zu schützen, die wir uns sagen, bitte nicht nur iPad, Handy, nicht nur ins iPad und Handy schauen, sondern auch mal rausgehen.
Also Wald und Wiese.
Genau, früher war es so, dass die Mütter die Kinder kaum nach Hause gebracht haben, weil sie am Bolzplatz waren. Und heute ist es so, dass sie die Kinder hinauszerren müssen in den Garten, damit sie draußen spielen. Und genau das ist die beste Prophylaxe. Eine Stunde in die freie Natur, eine Stunde draußen spielen. Und die Wahrscheinlichkeit der Kurzsichtigkeit, die Wahrscheinlichkeit der Zunahme der Kurzsichtigkeit ist deutlich geringer.
Also wäre die Prophylaxe doch gar nicht so schwierig. Die meisten, Sie haben es angesprochen, sind kurzsichtig. Und dann die Älteren, die werden dann dazu noch weitsichtig, die können nicht mehr so richtig lesen. Was kommt denn so in der Hitliste der Augenerkrankungen und jetzt der echten Augenerkrankungen danach? Was sind so die häufigsten Probleme?
Also die häufigsten Probleme sind Gott sei Dank die weniger dramatischen, also das typische trockene Auge. Jeder mit 40, 50, 60, der eben auch wieder sehr viel liest, sehr viel drinnen ist, sich wenig regeneriert, wenig Freizeit hat, wenig Möglichkeiten, draußen spazieren zu gehen. Wir müssen ständig lesen, schauen ins iPad oder Fernsehen. Sicker, so heißt die Trockenheit, ist echt ein Problem, das man aber allerdings auch wieder prophylaktisch ganz gut angehen könnte. Und dann sind es die wirklich schlimmeren Erkrankungen, die häufig sind, sind Gott sei Dank nicht so, bei Weitem nicht so häufig wie die Kurzsichtigkeit, aber die Trockenheit. Der Klassiker wäre die altersbedingte Makuladegeneration, die im Laufe des Lebens dann auftritt bei älteren Menschen. Das ist in der westlichen Welt die häufigste Ursache der Erblindung, unter Anführungsstrichen, was heißt, dass man nicht mehr lesen kann. Gefolgt dann von den diabetischen Veränderungen, beziehungsweise die tatsächlich der zweite Grund der Sehverschlechterung, der dramatischen Sehverschlechterung, ist das Glaukom oder auch der grüne Star.
Herr Professor Pricklinger, U2, wussten Sie, dass der Leadsänger Bono an einem grünen Star leidet?
Was Sie alles wissen.
Ja. Ich wusste nicht. Und das heißt, wenn man den grünen Star sehr früh erkennt, dann muss man eben nicht erblinden. Ist das so richtig?
Ja, also in den allermeisten Fällen. Also der grüne Star ist leider eine Erkrankung, die wir nicht heilen können. Wir können verhindern, dass ein Schaden oder ein größerer Schaden entsteht.
Und ist es so, dass es immer auf beiden Augen oder nur auf einem Auge auftritt?
Also in den meisten Fällen sind es beide betroffen. Also meistens ist es aber unterschiedlich, nicht beide gleich stark. Aber es gibt auch Fälle, wo nur ein Auge betroffen ist.
Jetzt greift dieser grüne Star den Sehnerv an. Und das ist ja eigentlich nur eine Komponente unseres ganzen Sehapparats. Können Sie kurz erklären, warum sehen wir überhaupt?
Naja, wir haben das Glück, dass die Natur Photorezeptoren entwickelt hat, die imstande sind, die Strahlung in elektrische Energie umzuformen. Und diese elektrische Energie wird dann geleitet über den Sehnerv zum Gehirn. Und das Gehirn kann dann daraus, es kann diese Bilder dann wieder entstehen lassen. Und im Grunde genommen wird beim Glaukom diese Leitung zerstört, weil die Nervenfasern zugrunde gehen. Das Typische beim Glaukom ist, dass Gott sei Dank zunächst die Peripherie kaputt geht. Das heißt, wir sind nicht eingeschränkt. Das hat einen Vorteil, dass man am Anfang noch gut lesen kann, aber der Nachteil, dass die betroffene Person nicht merkt, dass was los ist. Und darum ist es ganz wichtig, dass man rechtzeitig oder regelmäßig zum Augenarzt geht, ab dem 40. Lebensjahr, um den Augendruck messen zu lassen, denn der Druck ist es in den meisten Fällen.
Wobei man dazu sagen muss, dass die gesetzlichen Krankenkassen das ohne einen Verdacht nicht bezahlen, diese Augeninnendruckmessung.
Ja, das kann man auch hier im Radio sagen, das sollte man davon kritisieren.
Also Sie sind dafür, dass es eigentlich zu einer...
Absolut. Das ist eine präventive Maßnahme, die mehr als sinnvoll ist.
Warum brauchen wir eigentlich zwei Augen, um gescheit sehen zu können?
Fürs Stereo sehen, damit wir dreidimensional sehen können.
Sonst würden wir zweidimensional sehen.
Ja, genau. Man lernt zwar, also derjenige, der ein Auge verliert, kann das zwar dann quasi durch Erfahrung wieder besser wettmachen. Auch derjenige, der nur ein Auge hat, lernt es, damit umzugehen durch die Größenunterschiede. Aber wenn man richtig gut dreidimensional sehen will oder ins Kino gehen will, sich einen 3D-Film anschauen, dann braucht man beide Augen.
0800 246 2469. Wir waren beim Glaukom, beim grünen Star. Und ich glaube, da passt die Frage von der Frau Lukasch dazu. Guten Morgen, Frau Lukasch.
Guten Morgen.
Bitte schön.
Ja, ich habe einen viel zu hohen Augeninnendruck. Mein linkes Auge ist mehrfach geschädigt, starke Netzhautablösung und plötzliche Druckerhöhung. Hatte jetzt zuletzt einen Druck rechts 17, links 20, nehme schon 3 Medikamente, habe Stents. Und jetzt tauchte wieder die Frage auf, ob der Sehnerv, der aber schon recht dünn ist, nicht doch operiert werden soll. Und da ist meine Frage, welche Form der OP wird heute bevorzugt?
Also das ist von der Ferne wahnsinnig schwierig zu beurteilen. Es gibt so viele verschiedene Formen der Glaukomoperationen. Jetzt werden Sie sagen, warum gibt es denn so viele? Da muss man leider sagen, es ist leider oft so, dass die meisten Operationen nicht perfekt sind und dass man letztlich immer individuell für die einzelne Person dann die richtige Entscheidung finden muss.
Aber könnten wir mal allgemein sagen, wenn bei jemandem ein Glaukom diagnostiziert wird, was würde dann als nächstes passieren? Man wird wahrscheinlich schauen, wie schlimm ist es schon.
Das ist ein Faktor. Dann schaut man, welche Art des grünen Stars ist es. Und dann wird man natürlich tendenziell immer versuchen, zunächst mit Augentropfen den Augendruck zu senken. Weil es natürlich für den Patienten die angenehmste, für die meisten Patienten. Es gibt schon Patienten, die sagen, ich möchte auf keinen Fall Augentropfen haben, machen sie irgendeine Operation, Hauptsache ich habe das problemlos. Auch da gibt es kleine Varianten, wo man kleine Stents einsetzen kann. Aber meistens versucht man es mit Augentropfen. Und wenn die Augentropfen nicht mehr wirken, geht man dann den nächsten Schritt. Und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, den Druck zu senken.
Und was machen diese Stents, von denen Sie gesprochen haben? Und ich glaube, Frau Lukasch, Sie haben das bereits, gell?
Ich habe Stents, die haben aber leider nur wenige Tage gewirkt und dann nicht mehr.
Das fand ich sehr schade. Was sollten Sie bewirken, idealerweise?
Ja, idealerweise ist es so, es gibt so Mikrostents, die sollen letztlich den Abfluss vom Augeninneren, den natürlichen Abfluss fördern, indem das der Pegelmaschenwerk, das ist der Bereich, der quasi den Widerstand darstellt zwischen dem Augeninneren und den Abflusswegen, dass man da kleine Öffnungen reinmacht und das dann besser funktioniert. Aber Sie haben selbst gesagt, bei Ihnen hat das nur ganz kurz gewirkt. Das ist zwar selten, meistens wirkt es zumindest ein bisschen länger, so nach 1-2 Jahren hört der Effekt dann auf. Und das ist eigentlich nur eine Methode, die man anwendet, auch mal gerne, um vielleicht Augentropfen zu sparen. Also dass man nicht zwei, drei braucht, sondern vielleicht nur eine Tropfenform, die man dann zweimal tropfen muss pro Tag. Wenn es wirklich darum geht, bei höherem Augendruck einen vernünftigen Abfluss zu bekommen, dann muss man eine chirurgische Maßnahme setzen. Aber auch da gibt es heutzutage Möglichkeiten, wo so Art Stents, so Kanälchen, Mikrokanälchen eingebaut werden, die den Abfluss dann aber unter die Bindehaut in den meisten Fällen, in seltenen Fällen auch zwischen die Aderhaut und die sogenannte Lederhaut ermöglichen. Und dann jetzt hat man über längere Zeit einen niedrigen Augendruck.
Das wäre sozusagen die nächste Stufe.
Das ist die Stufe, die nächste Eskalationsstufe, von der Frau Lukasch jetzt, wo es entschieden werden muss, was ist die richtige Wahl. Da gibt es einerseits individuelle Entscheidungen vom Auge betrachtet, dann auch Chirurgen. Also auch der Chirurg hat mit der einen Technik mehr Erfahrung, mit der anderen weniger. Also da sollte man dann tendenziell vielleicht auch die OP-Technik nehmen, wo der Chirurg viel Erfahrung hat, weil er dann auch weiß in der Nachsorge, wie am besten damit umgeht.
Das heißt, der Chirurg wird die Methode empfehlen, die er gut kann.
Davon kann man ausgehen und sinnvollerweise macht er auch, ist ja auch für die Patientin gut. Also
wenn er es kann, dann wäre es gut, genau. So. Aber nochmal, Frau Lukasch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben Sie gesagt, der Nerv sei schon sehr dünn, richtig?
Ja, ich war 2019 in Nürnberg in der Augenklinik, um das mal überprüfen zu lassen. Und da hieß es damals, dass man momentan also keine weitere OP empfehlen würde, da eben auch der Nerv schon sehr dünn ist.
Das wollte ich nämlich nachfragen, Herr Pricklinger. Was bedeutet das, der Nerv ist sehr dünn?
Das ist, also ich denke, das ist jetzt umgangssprachlich und letztlich muss man davon ausgehen, dass viele Nervenfasern bereits geschädigt sind und dass nur noch wenige Fasern vorhanden sind. Man sieht eine große Veränderung am Sehnervenkopf und das Gesicht wird schon stark eingeschränkt und da hat man jetzt die Sorge, ich glaube, darum geht es, dass man, wenn man jetzt den Augendruck von heute auf morgen radikal senkt, dass es plötzlich zu einer dramatischen Verschlechterung kommt. Das gibt es ganz selten. Und da muss man dann Methoden wählen, wo man eher den Druck vorsichtig senkt und vielleicht mal eine zarte Laserbehandlung. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Wir haben auf der einen Seite Möglichkeiten, über Kanälchen den Abfluss zu fördern, können aber auch die Produktion des Kammerwassers reduzieren mit Laserbehandlung. Und dann hat man tendenziell meistens einen eher sanfteren Effekt. Das heißt, die Drucksenkung ist nicht ganz so radikal.
Das heißt, Frau Lukas könnte jetzt fragen, Ihre behandelnden Ärzte, das, was Sie da vorhaben, schützt es meinen Sehnerv so gut, wie es nur irgendwie geht? Oder was für Fragen könnten Sie ihr mit auf den Weg geben, damit sie sich leicht ein Urteil bildet, welche Art der Operation jetzt doch die sicherste ist?
Also es ist wahnsinnig schwierig für den Patienten, da letztlich sich dann sozusagen auf so ein fachliches Niveau zu bringen, dass man das gut mit beurteilen kann, weil auch für die Augenärzte selbst ist es nicht immer leicht, muss man fairerweise sagen. Ich glaube, im Gespräch mit dem Arzt ist es, wenn man merkt, dass der von verschiedenen Methoden redet und sich in jedem Bereich gut auskennt, dann würde ich mich geborgen fühlen. Wenn es nicht immer gleich direkt in eine Richtung geht, wenn man weiß, dass derjenige einfach Erfahrung mit vielen Dingen hat, ist immer das Beste, dass man, wenn man sich wo beraten lässt, und es gibt viele Methoden, dass an der Klinik, in der Praxis mehrere angeboten werden, dann weiß man, man wird die individuell beste für einen selber bekommen.
Frau Lukas, das ist jetzt nicht super befriedigend, vermute ich für Sie, aber Sie müssen jemanden finden, dem Sie vertrauen. So würde ich das zusammenfassen.
Ja, eine Frage noch, kann man mit weiteren Mitteln, also Medikamenten noch arbeiten? Ich habe jetzt 3 verschiedene Tropfen, bin ja 5-mal am Tag am Tropfen. Die hiesige Augenärztin meint, ich bin austherapiert, aber ich habe mal in der Klinik gehört, man könnte noch mehr.
Dass dieser Begriff immer noch unterwegs ist, das finde ich jedes Mal wieder ärgerlich.
Ja, es gibt ja schon verschiedene Wirkstoffe. Es gibt nicht nur 3 Wirkstoffe, sondern es gibt so 4, 5 verschiedene Ansätze. Und man kann schon nochmal mit Tropfenvarianten, oft ist es so, dass es Kombinationspräparate sind, wo man gar nicht so viele Tropfen nehmen muss und dann gleichzeitig mehrere Wirkstoffe hat. Also man könnte das schon noch steigern.
Danke.
Bitte. Frau Lukas, wir wünschen Ihnen alles Gute.
Vielen Dank.
Danke für Ihren Anruf. Tschüss.
Tschüss.
0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Bei uns geht es heute um die Augen. Und als nächstes ist die Frau Lamm dran. Grüß Gott, Frau Lamm.
Guten Morgen, Frau Ostner. Hallo, schön, dass ich drankomme.
Bitte.
Sehr gut, sehr gut. Also, seit ungefähr einem Dreivierteljahr habe ich irgendwelche Seheinschränkungen. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin sehr, sehr kurzsichtig, dass die Brille irgendwie verkratzt ist oder schmutzig ist. Und das war's aber dann nicht, sondern ich bin dann zu verschiedenen Augenärzten auch gegangen und die haben festgestellt, dass ich eine Glaskörpertrübung habe im rechten Auge. Relativ stark. Ich kann leider diese Untersuchungsergebnisse schlecht deuten. Vielleicht kann man da später nochmal drauf eingehen. Und im linken auch vorhanden, aber nicht ganz so stark. Und jetzt als letztes war ich jetzt in der Uniklinik in Würzburg gewesen. Und da wurde mir bestätigt, es sei kein Glaukom und ich müsste mir keine Sorgen machen. Es wäre nicht krankhaft, aber es wäre durchaus störend. Und das könnte er sich vorstellen. Der Professor in Frankfurt hat gesagt, das ist kein Fischchen, das ist ein Wal, den ich im Auge habe. Und dieses Gefühl habe ich auch. Ja? Das strengt mich auch unheimlich an. Mein linkes Auge ist das Schwächere und das muss jetzt sehr, sehr viel ausgleichen. Allerdings wurde mir jetzt gesagt, dass man, wenn man im Alter von 56 quasi eine Glaskörpertrübung entfernt, muss ja der Glaskörper irgendwie abgelassen werden. Und dann sei es gleich sinnig, die Linse mit auszutauschen, weil das bei Kurzsichtigen meistens käme, dass die irgendwann einen grauen Star bekommen. Also das hätte ich dann auch.
Es ist gut, dass Sie das ansprechen. Den haben wir nämlich noch nicht erwähnt, den grauen Star.
Ja.
Zunächst
ja.
mal eine Glaskörpertrübung, Herr Bricklinger. Was ist das? Die Frau Lamm hat gerade von einem Wal im Auge gesprochen. Was sieht sie da?
Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört, aber das klingt natürlich dramatisch. Also im Grunde genommen ist es so, dass im Laufe des Lebens verändert sich der Glaskörper. Das muss man sich vorstellen, das ist ein Gel und dieses Gel ist bei Kindern durchsichtig. Und im Laufe des Lebens verflüssigt sich das Gel und die festen Bestandteile werden dann plötzlich sichtbar. Und wenn sich der Glaskörper dann noch abhebt von der Netzhaut, also nicht die Netzhaut hebt sich ab, sondern der Glaskörper, Vorsicht, das ist ein physiologischer Prozess, kommt bei jedem Menschen vor, dann sieht man diese festen Bestandteile besser. Und gerade diese Grenzmembran hat eben dann so Strukturen, die dann, wie unsere Frau Lamm jetzt das Wal wahrnimmt, und wenn die dann genau vom Zentrum des Sehens herumschwimmen, kann das sehr störend sein.
Mouche volante nennt man das doch
so
normalerweise, die fliegenden Mücken.
Die Mouche volante, also offensichtlich gibt es Fische und Haie, Wale.
Ja.
Fischer. Aber wie gesagt, normalerweise ist es so, dass diese Trübungen sich absetzen auf der einen Seite oder im Laufe der Zeit dass das Sehen, also das Gehirn lernt, die unangenehmen optischen Phänomene zu unterdrücken. Das heißt, sie haben es zwar noch, wenn sie sich dann bewusst auf einen weiß hellen Hintergrund sehen, können sie wieder wahrnehmen, aber im täglichen Leben stört es nicht mehr. Das heißt, wir warten immer sehr, sehr, sehr lange ab, weil die Beschwerden besser werden. Sollte es tatsächlich so sein, dass dann so ein Teilchen immer noch groß im Zentrum rumspringt und sie täglich gestört sind, dass sie in der Arbeit, beim Bildschirmarbeit und so weiter wirklich eingeschränkt sind, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass man mit dem Laser dieses Teilchen zertrümmert. Da muss man aber vorsichtig sein, das darf dann nicht zueinander Netz und nicht zueinander Linse sein, sonst werden diese Strukturen mitgeschädigt. Und man muss sich auch bewusst sein, dass das nicht wirklich verdampft wird, sondern dass dann ein großes Stückchen mehr kleine sind. Oder, ja. Und das, den Weg bevorzuge ich dann, wenn dann wirklich ganz klar ist, wir haben ein Jahr gewartet, es wird nicht besser, die Patienten sind einfach in ihrer Lebensqualität maximal eingeschränkt. Dann wird es chirurgisch entfernt mit einer sogenannten Vitrektomie, einer Glaskörperoperation, wo quasi umgangssprachlich der Glaskörper abgesaugt wird. Wenn Menschen jetzt noch jünger sind, also wir sind, sagen wir mal, mit 50, da ist klar natürlich mit so einer Operation das Risiko, unter Anführungsstrichen Risiko, weil es nichts wirklich Schlimmes ist, dass die Linsentrübung schneller voranschreitet, dass man schneller einen grauen Star bekommt.
Aber bevor wir aber zum grauen Star kommen, würde ich an der Stelle gerne nochmal eine Schleife drehen und die Frau Peters mit zu uns in die Runde holen. Frau Peters, oh, irgendwas pfeift bei Ihnen? Jetzt geht's besser.
Frau Peters, ja, bei mir ist es, würde ich mal sagen, ganz ähnlich.
Vielen Dank, deswegen hole ich Sie jetzt dazu.
Ja, weil ich habe das jetzt seit ungefähr, sagen wir mal, vier, fünf Monaten. Also, ich habe das immer als Pantoffeltierchen bezeichnet, weil das ein Bild ist aus dem Chemieunterricht aus meiner Schulzeit. Das ist mir in stetiger Erinnerung geblieben und am Mikroskop. Das sind solche Fäden, die eben die Umrisse eines Pantoffeltierchens oder etwas in der Art haben. Und die sind unglaublich störend. Angefangen hat es mit Blitzen im rechten Auge und dann kam das Pantoffeltierchen ebenfalls im rechten Auge. Und jetzt seit ein paar Tagen merke ich, dass diese Fäden auch im linken Auge auftreten und mein Augenarzt meint, das sei eine Alterserscheinung und ich müsse mich damit abfinden.
Jetzt hat die Frau Peters was ganz Wichtiges gesagt und zwar, es hat geblitzt und das ist eigentlich das Allerwichtigste, was Sie tun sollten, wenn sowas aufscheint, zum Augenarzt gehen. Der weiß dann schon, was los ist, aber das Problem ist jetzt weniger diese Trübung, sondern es kann eben im Rahmen der Glaskörperabhebung zum Zug an der Netzhaut kommen. Die Netzhaut reißt ein, es entsteht ein Netzhautloch und im schlimmsten Fall kann sich daraus eine Netzhautabhebung entwickeln.
Also das Blitzen wäre ein Hinweis darauf.
Genau. Und wenn Sie jetzt sowas haben mit so einer Trübung, erstens Augenarzt weitstellen, Kontrolle. Und danach immer wieder, dann sollten Sie versuchen, es zu ignorieren, denn Sie können in den meisten Fällen eben damit rechnen, dass Sie das irgendwann nicht mehr wahrnehmen. Sie sollten aber nicht ignorieren, wenn es blitzt, wenn Sie schwarze Punkte sehen, wir sagen mal Rußregen dazu, den Schatten, das ist ein Zeichen für eine Netzhautablösung. Das wäre quasi die schlimme Variante dieser Veränderung.
Wobei, Frau Peters, aber Sie waren beim Augenarzt schon.
Ja, ich war. Und wie gesagt, er meint, es sei irgendwie eine Alterserscheinung und man könne da wenig machen. Aber er hat auch gesagt, wenn es irgendwie schlimmer wird und die Blitze nicht weniger werden oder sich sogar verstärken oder so, dann müsse ich schauen, dass ich so schnell wie möglich in eine Augenklinik komme.
Genau, das ist dann ein Notfall. Das andere ist kein Notfall. Das andere, da brauchen Sie viel Geduld. In den allermeisten Fällen, wie gesagt, wir operieren das wirklich ganz selten. Wenn wir einfach merken, die Menschen kommen damit nicht zurecht, dann ist die Operation indiziert. Heutzutage ist diese Chirurgie auch nicht mehr so gefährlich wie früher. Also früher war das ja so eine Glaskörperoperation eine große Geschichte. Heute operieren wir minimalinvasiv. Sie müssen sich vorstellen, das sind Öffnungen, die sind kleiner, weit kleiner als ein Millimeter. Also man muss nicht mehr so Angst davor haben. Und dann mal ganz kurz auf die Frau Lamm zurück.
Genau, ich würde nämlich, also Frau Peters, Sie behalten im Auge, dass Sie die Blitze gut überwachen lassen, dass da nichts weiter passiert. Und ansonsten wünschen wir Ihnen alles Gute. Ich bedanke mich herzlich für Ihren Anruf. Und wie gesagt, Frau Lamm, wir haben ja versprochen, dass wir nochmal auf die Star-Operation
genau
eingehen.
Also im Grunde genommen, ja, das stimmt, dass wenn man eine Glaskörperoperation machen lässt, dass die Linsentrübung rascher kommt. Aber kommen sie meistens nicht schnell. Und es muss auch nicht wirklich der Fall sein. Und wenn Sie gerade wie in Ihrem Fall am anderen Auge eine hohe Kurzsichtigkeit haben und dadurch letztlich mit der Entscheidung der beiden Augen, die Entscheidung mit der Linsenwahl, also ich würde mir da jetzt keine Sorgen machen wegen der Linse. Wenn das dann tatsächlich im Auftritt, kann man es machen, die Operation des grauen Stars. Aber das sollte jetzt kein Grund sein, die Vitrektomie, so heißt diese Glaskörperoperation, durchzuführen. Wie gesagt, aber zunächst abwarten. Nur wenn der Wahl nicht weggeht, dann ist auch, um ihr Leben wieder normal gestalten zu können, so eine Operation dann vielleicht auch unumgänglich.
Darf ich noch mal was sagen?
Klar.
Also bei mir hat es nicht geblitzt im Auge, sondern es ist einfach nur wirklich trübe. Ich habe auch nicht dieses Pantoffeltierchen und ich habe nicht die Fäden im Auge, nee, ich habe nicht diese Muschwollen, die ganze Zeit rumwollen, sondern ich habe wirklich so ein Fleck, wie so ein, was weiß ich, wenn du so eine matschige Scheibe hast, dann guckst du durch. Und das ist wirklich auch leider präsent und genau da, wo irgendwie dieses Sehzentrum ist, genau da hat der Professor gesagt, der ist auch drauf. So, jetzt, wenn ich das machen lassen würde, weil es mich wirklich stört und weil ich im Nahbereich, also ich muss mein Auge ganz komisch halten und dann sehe ich es trotzdem nicht. Wenn ich es machen lassen würde und er empfiehlt da eine Linsen-OP gleich mit, weil er sagt, man will ja da nicht gleich wieder in 5 Jahren dann irgendwie an dieses Auge dran gehen, dann sagt er, da würde sich die Sehfähigkeit dann wahrscheinlich dadurch bessern und dann müsste das linke Auge auch gemacht werden. Und das ist das, wo ich sage, oh Gott, ich meine, ich sehe auf der rechten Seite irgendwie so einen Matschfleck. Auf der linken Seite sehe ich auch nicht mehr so toll, weil da irgendwie auch so eine Trübung ist. Aber ich will mir doch jetzt nicht beide Augen irgendwie, boah, das ist alles zu viel.
Erschreckend, ja.
Also vielleicht würde ich genauso sehen, wenn Sie tatsächlich jetzt einen grauen Star auf dem Auge, betroffenen Auge hätten, dann macht es natürlich Sinn. Wenn nicht, muss man es nicht machen. Gerade im Zuge dessen, Sie sind kurzsichtig, eine graue Staroperation am anderen Auge hat ein erhöhtes Risiko einer Netzhautablösung, bei Kurzsichtigen erst recht und wenn man den grauen Star operiert, erst recht. Also in dem Fall wäre ich auch zurückhaltend mit der Operation des aktuell noch gesunden oder nicht gestörten Auges und Sie müssen da jetzt keine größere Sorge haben, dass es tatsächlich sehr rasch zu einer Trübung der Linse kommt.
Mhm. Gut, und wie verhalte ich mich jetzt? Ich weiß überhaupt nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass ich ständig Kopfweh habe, weil dieses linke Auge da so viel ausgleichen muss. Und ich habe eine Freundin, die kenne ich schon sehr lange, die hat gesagt, du guckst schlecht. Also die hat einfach gesagt, wie guckst du? Ich habe wirklich so angefangen zu schielen, ja.
Mein Rat wäre folgender. Ich würde jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie die Beschwerden seit einem Dreivierteljahr, oder?
Jetzt.
Ich würde jetzt nochmal drei Monate warten, dann haben Sie dem Ganzen ein Jahr Zeit gegeben. Und danach sprechen Sie mit Ihrem Augenarzt und sagen, Sie würden gerne die Operation haben, aber würden gerne Abstand nehmen von einer grauen Star-Operation. Ich denke, ich bin mir sicher, dass es versteht.
Okay. Frau Lamm, wir wünschen Ihnen alles Gute. Gell? Danke für Ihren Anruf. Und wiederhören.
Ja, danke fürs Annehmen. Tschüss.
Ciao. Zwei Sachen, die Frau Lamm so am Rande gestreift hat, würde ich gerne nochmal aufgreifen. Nämlich einmal den Zusammenhang zwischen Kopfschmerzen und Augenproblemen. Ist es häufig, dass irgendwelche Augenprobleme zu Kopfschmerzen führen?
Ja, da gibt es schon viele Gründe. Also der Klassiker wäre auf der einen Seite das trockene Auge oder das, wenn die Brillen nicht gut angepasst sind, sogenannte astigmatische Beschwerden. Das macht dann auch Kopfschmerzen. Das heißt, die Neurologen schicken auch gerne ihre Patienten zu uns, da werden dann die Augen überprüft, ob die Brille passt und wir schauen dann auch das Auge selber an. Und oftmals ist es so, dass die Befeuchtung der Augen einfach schlecht ist und das bewirkt dann unterschiedlichste Beschwerden von Fremdkörpergefühl, Kratzen, Trockenheit, aber auch mal Kopfschmerzen.
Und der zweite Punkt ist, dass man das in letzter Zeit häufiger hört, dass Menschen, die so einen leichten beginnenden grauen Star haben und gleichzeitig kurzsichtig sind, gesagt kriegen, Mensch, da machen wir gleich die ganze Linse neu, dann brauchen sie auch keine Brille mehr und dann machen wir es gleich auf beiden Augen und dann sind sie zwei Probleme auf einmal los. Das klingt zunächst plausibel, aber ich habe jetzt aus dem, was Sie gesagt haben, schon rausgehört, das sollte man wirklich nur machen, wenn echt der graue Star schon da ist.
Ja, im Grunde genommen sollte man es nur machen, wenn man sich bewusst ist der Risiken, die man eingeht. Also wir haben schon Patienten, die sagen, ich will aber meine Brille weghaben und mich stört das so wahnsinnig. Dann muss man dann sagen, okay, sie haben ein erhöhtes Risiko, weil sie kurzsichtig sind, dass sie eine Netzablösung bekommen. Die graue Staroperation erhöht das Risiko nochmal. Aktuell ist alles in Ordnung. Wenn sie dieses Risiko gerne tragen möchten, dann ist das absolut möglich. Aber ich meine, viele Menschen sagen, okay, dann warte ich lieber. Aber es ist, man nennt diese Operation Clear Lens Exchange, also ein Austausch der noch klaren Linse. Wir machen das dann so, dass man oftmals noch versucht, vielleicht noch andere Methoden, es gibt noch andere Möglichkeiten der Korrektur, bevor man dann tatsächlich die Linse operiert. Aber wenn die Netzhaut stabil ist und sonst alles in Ordnung ist, ist es rein medizinisch vertretbar.
Und vielleicht noch, was ist denn genau ein grauer Star?
Aber beim grauen Star kommt es zur Trübung der eigenen Linse. Und unsere Linse brauchen wir deshalb, um fokussieren zu können, sowohl für Ferne und Nähe. Die Nähe ist, dann nennt man dann die Akkommodation. Und im Laufe des Lebens verändert sich diese Linse. Sie wird immer dicker, sie wird drüber. Es werden nämlich Linsenfasern weiterhin produziert. Der Flüssigkeitsanteil der Linse nimmt ab und so entsteht der sogenannte graue Star. Grau ist aber erst ganz am Schluss, wenn es tatsächlich wirklich weit fortgeschritten ist. Heutzutage findet man das bei uns noch kaum, weil wir viel früher operieren können. Und von den Symptomen her ist es so, dass die Patienten anfangs vielleicht ein bisschen drüber sehen, aber oftmals ist gar nicht die Trübung das Problem, sondern die Blendung. Wenn diese Trübung inhomogen ist, sind sie vor allem beim Autofahren nachgeblendet. Und je stärker die Linsentrübung voranschreitet, umso schlechter sehen die Patienten dann.
Die Frau Albert, 0800 2462 469, unsere Telefonnummer. Die Frau Albert ist jetzt in der Leitung. Grüß Gott, Frau Albert.
Ja, hallo.
Bitte schön. Sie sind dran.
Ja, also ich habe von Kindheit an schon sehr schlecht gesehen, kurzsichtig. Also ich bin jetzt 80 Jahre alt und damals hat man ja das noch nicht so erkannt. Und als ich in die Schule gekommen bin, und da hat man das erst festgestellt, weil ich in der ersten Bank saß und da halt nicht lesen konnte, was an der Tafel ist. Und dann habe ich eine Brille bekommen, da gab es ja noch keine Kunststoffbrillen, sondern es war eine Glasbrille und die war also ganz dick und wie gesagt, die habe ich dann halt als Kind immer gehabt und hat mir gesagt, wenn ich noch erwachsen bin und dann würde sich das bessern und so weiter. Das war aber nicht der Fall. Doch einmal ganz kurzzeitig, da habe ich Kontaktlinsen gehabt und das war eigentlich die beste Zeit. Ja, und dann habe ich den grauen Star gekriegt und dann bin ich in der Uniklinik in Erlangen operiert worden und da war ich mit jedem Auge 8 Tage stationär mit Vollnarkose und da hat mir die Linsen entfernt und hat mir gleichzeitig eine neue Linse eingesetzt mit einer gewissen Dioptrienstärke. Also ich hatte zuletzt 23 Dioptrien gehabt.
Um Gottes Willen, ja.
Also, und da hat mir das
darf ich kurz einhaken, Frau Albert? Ja. Herr Pricklinger, 23 Dioptrien, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich oute mich jetzt, ich habe 5 und ich denke schon ohne Brille, ich bin hilflos.
Also das ist wirklich eine außergewöhnlich hohe Kurzsichtigkeit und da kann man dann auch von Erkrankung sprechen, weil wenn jetzt jemand 2, 3, 4, 5 Dioptrien hat, das ist keine wirklich richtige Erkrankung, hat gewisse höhere Risiken für andere Erkrankungen. Nur bei der Frau Albert ist es so, dass alleine durch die hohe Kurzsichtigkeit die Risiken für andere Erkrankungen, wie Netzhautablösung, es gibt eine Makulopathie, also auch eine Erkrankung, das Zentrum des Sehens bei Kurzsichtigen extrem hoch ist, das lässt sich fast nicht verhindern. Und ihre Geschichte wundert mich gar nicht. Das Auge ist nämlich extrem lang mit 23 Dioptrien bis zu 3 cm und normalerweise sind es 2 cm. Und da kann man letztlich dann auch heute nicht, Frau Albert, da müssen Sie jetzt nicht traurig sein, auch heute würden Sie wahrscheinlich den gleichen Verlauf Ihrer Erkrankung erleben müssen wie damals vor doch 60 Jahren.
Jetzt, wenn ich's richtig sehe. Und an der Netzhaut sind Sie auch schon operiert worden, Frau Albert, gell?
Nein, also was wollte ich sagen? Mir hat immer festgestellt, also die Netzhaut sitzt fest. Und dann bin ich aber noch einmal, gelasert worden. Und dann habe ich noch, sind die Sehnerven rechts und links vom Auge also verkürzt worden. Das haben wir die Schieloperation genannt. Und weil das vorher ja gar nicht aufgefallen ist, dass ich da zweierlei sehe. Und jetzt also ist es wirklich, das rechte Auge ist schlechter geworden nach der grauen Star-Operation. Die linke Seite ist etwas besser ausgefallen. Und jetzt habe ich also das Problem, man hat mir gesagt, also an der Netzhaut kann man nichts machen. Die wird immer dünner und so weiter. Und es sind schon Bereiche abgestorben. Also ich sehe nicht mehr, ich habe den sogenannten Tunnelblick. Ne? Und auf jeden Fall, jetzt wird auch, also wenn ich kann jetzt fast nicht mehr lesen und wenn ich jetzt rausgehe, ich erkenne keine Gesichter mehr. Ich muss dann immer sagen, redet mich an und ich höre es dann an der Sprache, wer es ist. Und beim Einkaufen, hoffe ich immer, dass jemand mitgeht.
Ja, das ist schon sehr einschränkend.
Ich kann das bald nicht mehr lesen.
Ja, das glaube ich Ihnen. Ja.
Und also es wird auf jeden Fall immer schlimmer.
Also
und
die Frage ist, ob man noch was machen kann, oder?
Ja. Mhm. Und mir wird immer gesagt, jetzt habe ich wieder einen Termin und es ist kein erhöhter Augendruck. Das ist alles normal, unter Anführungszeichen. Und trotzdem wird es immer schlechter.
Ja.
Und es heißt immer, man kann nichts mehr machen.
Jetzt fragen wir den Herrn Pricklinger, ob er eine Idee hat, Frau Albert.
Ja,
haben Sie einen?
Nicht wirklich. Es ist wirklich leider Gottes eine Erkrankung, die wo es auch heutzutage kaum noch nicht wirklich Möglichkeiten gibt. Durch die Dehnung des Auges wird die gesamte Netzhaut, alle Schichten darunter werden überdehnt und gehen dadurch zugrunde. Und das ist irreversibel. Und letztlich bräuchte man unter Anführungsstrichen eine Netzhauttransplantation. Und das sind wir, da werden auch wir beide nicht mehr leben. Da sind wir noch ganz weit davon entfernt.
Also das kann einfach die Operationstechnik, die Wissenschaft, die Forschung ist noch nicht so weit.
Die ist noch nicht so weit. Es gibt sekundär, es gibt also andere Komplikationen aufgrund der Erkrankung, wie zum Beispiel Gefäßneubildungen, die könnte man dann behandeln. Oder einen grünen Start, der kurzsichtiger, häufiger grünen Start, den könnte man behandeln. Aber die eigentliche Ursache des schlechten Sehens bei der Frau Albrecht mit dieser Makulopathie, bedingt durch die hohe Kurzsichtigkeit, die kann man heutzutage noch nicht behandeln. Das Einzige, was wir unseren Patienten anbieten, ist, dass man wirklich in ein vergrößerten Sehinstitut geht, wo sehr, sehr gute Möglichkeiten heute bestehen, mit schlechter Sicht doch noch besser sehen, lesen zu können. Da würde ich mal, mir die Zeit mal nehmen. Meistens an den Unikliniken sind die sesshaft, wo man dann wirklich sich gut beraten lässt. Da kann man die Geräte testen und dann vielleicht doch erst mit dem schlechten Sehen das Beste noch rausholen.
Mhm. Weil also ich war ja auch schon in Erlangen gewesen und da hat man mir das Gleiche gesagt. Also es ist quasi nichts mehr zu machen.
Ja, es ist nicht schön, das zu akzeptieren.
Und ich habe mir schon eine ganz teure Lupe jetzt gekauft. Ne? Mhm. Und da habe ich auch einen Zuschuss von der Krankenkasse bekommen. Aber wie gesagt, es ist,
Ist einfach... Frau Albert, wo ich Sie vielleicht noch beruhigen kann, weil Sie gesagt haben, man ist erst sehr spät zum Augenarzt gegangen. Da haben Sie, glaube ich, jetzt in Ihrem Fall nichts verpasst. Nichtsdestotrotz, und das ist mir auch ein Anliegen, sollten Mütter und Eltern mit ihren Kindern wirklich früh zum Augenarzt gehen, idealerweise so in den ersten 6 Lebensmonaten. Die Kinderärzte schauen zwar mit drauf, aber ein Besuch beim Augenarzt macht auf jeden Fall Sinn. Dann nach 3 Jahren noch mal einen Sehtest. Da können die Kinder dann schon mitmachen, da kann man auch eine spezielle ortoptische Untersuchung machen, Schielen ausschließen und dann vorm Heimschulen nochmal.
Und in einer Familie, in der solche schweren Kurzsichtigkeiten wie in der Familie von der Frau Albert vorkommen, könnte man durchaus sagen, die Kinder, die Enkelkinder, erst recht ein Auge drauf
absolut,
haben.
Absolut, genau. Da würde aber auch reichen, diese Auflistung, die ich vorher gesagt habe. Und man kann dann vielleicht mit der Anpassung einer Brille vielleicht mal auch Sekundärveränderungen, dass man quasi sogenannte Amblyopie, wo ein Auge dann aufgrund der hohen Fehlsichtigkeit noch schlechter sehen lernt, dass man das ausschließt und so das Maximum aus der schlechten Situation rausholen.
Frau Albrecht, wir wünschen Ihnen alles, alles Gute trotzdem und dass es zumindest stehen bleibt, so wie es ist und nicht noch schlechter wird. Auf Wiederhören und danke für Ihren Anruf. 0800 246 2469 ist unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Bei uns geht es heute um die Augen. Und wir haben gemeinsam mit Professor Pricklinger für Sie auch im Internet ein Dossier über die verschiedenen Augenerkrankungen zusammengestellt zum Nachlesen. Sie finden es auf bayern2.de Gesundheitsgespräch. Und ich habe hier noch eine Mail, Herr Pricklinger. Der Herr Kunz möchte nämlich gerne wissen, er steht vor einer grauen Star-Operation und es soll unter lokaler Anästhesie gemacht werden oder vielleicht doch besser unter Vollnarkose. Er möchte wissen, was da das Bessere ist, weil er nämlich auch noch eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hat und eine Herzschwäche, die zwar medizinisch gut behandelt ist, aber er macht sich natürlich dann ein bisschen Sorgen wegen der Narkose.
Ja, das kann ich verstehen. Er muss sich aber eigentlich keine Sorgen machen, denn die Augenoperationen werden heute in den allermeisten Fällen in Lokalanästhesie durchgeführt. Und da gibt es auch unterschiedliche Methoden, die quasi aus der Sicht der Patienten vielleicht harmloseste Methode wäre die Methode mit den Augentropfen, wo die Augentropfen quasi die Schmerzen so gut lindern können, dass sie keine Angst haben müssen, auch nur irgendetwas zu spüren bei der Operation. Gerade im Zuge der zusätzlichen Erkrankung ist es so, dass man muss keine Medikamente absetzen. Also auch Blutverdünnung ist kein Problem. Mit den Augentropfen ist das alles möglich. Und solange quasi die Erkrankung nicht so schlimm ist, dass allein der Stress einer Operation gefährdend ist, braucht man auch keine Anästhesiebeteiligung.
Es gibt ja viele, die Patienten bekommen angeboten, so eine Ademma-Schlafnarkose zu bekommen, so ähnlich wie bei der Darmspiegelung auch. Sie sind da kein Fan davon?
Also das kommt immer darauf an, also wir brauchen es überhaupt nicht. Wir bitten unseren Patienten an, dass sie vielleicht die Beruhigungstablette bekommen oder auch eine halbe. Und ich habe gern den Patienten bei mir wach und kann mit ihm kommunizieren. Er kann ihm sagen, wo er hinschauen soll. Er schaut auch besser ins Licht. Das ist einfach viel aus meiner Sicht sicherer. Vorausgesetzt, man hat jemanden, der wirklich perfekt diese Propofol-Narkose macht. Letztlich wird dann das oft kombiniert mit einer Spritze neben das Auge. Das ist alles nicht notwendig. Das sind alles zusätzliche Risiken. Da kann auch bei der Spritze kann was passieren. Man kann mal ins Auge stechen. Aber nichtsdestotrotz, wenn der Operateur so gewohnt ist und lieber den Patienten so halb schlafend hat, dann würde er jetzt den Teufel tun, das zu ändern. Man muss das einfach gelernt haben. Wir haben die Erfahrung gemacht und ich mache also wirklich nur solche Patienten, die einfach zum Beispiel Platzangst haben. Die einfach, dann ist aber die Propofolnarkose auch nichts, weil der wacht ja dann trotzdem zwischendurch mal vielleicht auf.
Oder zappelt unwillkürlich.
Genau, dann kriegt er eine Vollnarkose und dann ist alles gut. Oder bei Kindern zum Beispiel. Aber wie gesagt, alle Methoden sind gut. Man soll da wirklich in der Methode, die man anwendet, auch selbst erfahren sein.
Und wir merken uns also, für den Erfolg der Operation braucht man es nicht. Man braucht keine Spritze, man braucht keine Vollnarkose, man
absolut
kann mit Tropfen
nicht. Also,
arbeiten.
Absolut nicht. Genau, das seit Jahrzehnten und das ist also seitdem ich
tätig bin. Seitdem Sie aktiv sind. Der Herr Kuchenbauer ist als nächstes da. Grüß Gott, Herr Kuchenbauer.
Ja, schönen guten Tag.
Oh, Frau Kuchenbauer, entschuldigen Sie bitte. Es tut mir leid, Entschuldigung.
Kein Problem. Erstmal vielen Dank für den Austausch und die wichtigen Informationen. Ich habe eine Frage und zwar, es geht um Folgendes. Ich bin 33 Jahre alt, hatte vor 2 Jahren eine Vitrektomie wegen 12 Netzhautlöchern und Netzhautablösung, habe seitdem Öl in dem eine Sehfähigkeit von 10%, auch ziemliche PVR-Spangen.
Das müssen wir jetzt erstmal übersetzen. Frau Kuchenbauer, Sie sind leider ein bisschen abgehackt. Die Vitrektomie, Herr Priglinger, haben Sie vorhin schon erklärt, kurz, aber Öl im Glaskörper?
Genau, also wenn die Frau Kuchenbauer, sie ist erst 33 Jahre jung, hat was sehr Ungewöhnliches. Normalerweise treten diese Netzablösungen, die wir vorher besprochen haben, die im Rahmen der Glaskörperabhebung eben entstehen, bei älteren Menschen auf. Und wenn es da zu einer Netzablösung kommt und man die nicht von außen mit einer Plombe, also mit einer tamponierenden Operation heilen kann, dann muss man ins Auge reingehen, muss den Glaskörper, der an der Netzhaut zieht, entfernen mit der Vitrektomie, mit der Glaskörperentfernungsoperation. Und dann ist es manchmal so, gerade bei jüngeren Menschen, wo die Wundheilung noch ganz gut funktioniert, weil sie ja jung sind, da stehen dann solche fibrotischen Membranen, das heißt PVR, proliferative Vitreoretinopathie, ganz ein komplizierter Name, stellen Sie sich vor, es sind Narbenbildungen wie an der Haut. Und die Narben schrumpft und zieht die Netzhaut wieder ab. Und da hilft dann quasi nichts anderes, als eine Öltamponade zu nehmen. Das Öl ist nämlich quasi bleibt dann im Auge drinnen, drückt die Netzhaut über längere Zeit an, unterdrückt auch ein bisschen diese Vernarbungsreaktion und hat die Netzhaut Zeit, mit dem Untergrund wieder zu vernarben und im Endeffekt dann auch liegen zu bleiben, wenn das Öl wieder entfernt wird.
Frau Kuchenbauer, wie lange haben Sie dieses Öl schon im Auge?
Seit genau fast 2 Jahren.
Und muss man das wechseln?
Ölwechsel, gell?
Das Öl klingt furchtbar.
Im Grunde genommen ist das Ziel natürlich schon, dass man das Öl wieder entfernt, beziehungsweise dass man es früher entfernt als nach 2 Jahren. Es gibt allerdings Situationen, wo auch mit allen Mitteln, allen Möglichkeiten der medizinischen, augenärztlichen Kunst es einfach nicht gelingt, die Netzhautveränderungen, diese PVR-Membranen zu entfernen. Die Netzhaut selbst ist dann verändert, sodass man das Öl tatsächlich belassen muss. Wenn ich es gesehen habe, wie oft sind Sie operiert worden, Frau Kuchenbauer?
2 Mal.
Und das zweite Mal kam Öl rein?
Richtig.
Ja, dann würde ich eigentlich, also ich kenne jetzt die genauen Umstände nicht, aber wenn es jetzt nicht irgendwelche anderen Gründe dafür gibt, das müssen Sie dann bitte mit Ihrem Arzt besprechen, wäre dann schon mal so eine Ölentfernung und der Versuch, das Öl durch Flüssigkeit bzw. vorübergehend Luft und dann Flüssigkeit wieder auszutauschen, das denke ich, ist absolut gerechtfertigt, jetzt mal zu machen. Also bei uns, ich mache es meistens so, abhängig von der Ausgangssituation, wenn die Netzhaut nicht ganz dramatisch verändert ist, versucht man das Öl zwischen 3 und 6 Monaten zu entfernen, wenn es aber doch deutlich verändert ist, mal ein Jahr, aber spätestens nach einem Jahr soll es rauskommen, denn das Öl kann auch Nebenwirkungen machen, kann emulsifizieren, kleine Ölbläschen setzen sich ab, verstopfen die Abflusswege, es kommt zum sekundären Druckanstieg und dann macht es auf jeden Fall Sinn, mal das Öl zu entfernen oder, und das muss auch ab und an mal der Fall sein, dass man das Öl dann austauscht.
Wenn es nicht ohne geht. Also Frau Kuchenbauer, Sie sind nicht zu früh dran, glaube ich.
Alles klar, bedanke mich recht herzlich.
Wir bedanken uns für den Anruf. Alles Gute für Sie.
Dankeschön.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Jetzt haben wir noch gar nicht, Herr Professor Priglinger, über das trockene Auge so richtig gesprochen. Und auch dazu haben wir eine Anruferin, die Frau Bogner. Frau Bogner, grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Bitte.
Ich bin 92 Jahre alt und habe ab und zu Kratzen im Auge. Vor allen Dingen ist es ganz schlimm, wenn die Sonne so gleißend ist. Aber ich habe es auch schon gehabt, wenn es drüber ist. Ich nehme Theodolot-Tropfen und wenn es ganz schlimm ist, mache ich die bis zu 6 Mal am Tag. Und ich habe auch meinem HNO-Arzt erzählt, dass die Nase zugleich auch läuft. Und da hat er mir Nasipral verschrieben. Das nehme ich dann eben auch, aber immer morgens und abends, auch wenn die Augen in Ordnung sind.
Und die Frage.
Und jetzt wollte ich fragen, ich war dann bei einem zweiten Augenarzt und der hat mir gesagt, das ist eine Alterserscheinung, damit müssen Sie leben.
Ja, wobei.
Weil die Lider nicht mehr so gut schließen und
ja. Ja, also im Grunde genommen sind mehrere Aspekte. Der eine Aspekt ist der, dass im Laufe des Lebens sich die Befeuchtung der Augen verändert. Also wir haben einen unser Schutzapparat ist der Tränenfilm. Und dieser Tränenfilm, der befeuchtet.
Darf ich noch sagen, wenn Sie ein bisschen langsamer sprechen, mein Hirn geht nämlich auch nicht mehr.
Alles klar, Entschuldigung. Danke. Sollte man mich öfter erinnern.
Uns alle, glaube ich. Danke, Frau Bogner.
Also im Grunde genommen ist es so, dass.
Wir gleich 92.
Ja, aber Sie klingen nicht wie 92. Gratuliere.
Ich fühle mich auch nicht so, nur das mit dem Gehen ist schlecht.
Das Hirn arbeitet wie 50, würde ich mal sagen.
Aber jetzt schauen wir mal, was wir mit den
Augen machen. Mit den Augen machen können. Also Sie machen alles richtig im Moment. Aber wir haben noch vielleicht ganz kurz erklärt, damit die Augen gut befeuchtet sind, sollte der sogenannte Tränenfilm, das ist eine Schutzschicht, das mit ihr besteht aus bisschen Fett, bisschen Wasser, diese Schutzschicht sollte regulär aufgebaut sein. Leider ist es so, dass im Laufe des Lebens, und das beginnt nicht erst mit 90, sondern mit 40, 50, das ist die Volkserkrankung schlechthin, ist dieses Mischverhältnis nicht mehr so optimal. Und dann reißt der sogenannte Tränenfilm auf und wir bekommen die Beschwerden wie Trockenheit, Fremdkörpergefühl und reflektorisch versucht das Auge es zu kompensieren und produziert Flüssigkeit, die Tränenflüssigkeit. Die ist aber nicht so gut zusammengesetzt, wie man es bräuchte. Und abgesehen davon wird es meistens zu viel produziert und dann tränen die Augen. Das ist das, was Sie haben. Es kann aber jetzt natürlich auch sein, dass die Augen tränen, weil zum Beispiel der Abfluss verstopft ist, daher vom HNO-Arzt die Augentropfen, oder dass die Lidstellung nicht gut ist. Die Lidstellung kann man korrigieren, die Nasentropfen kann man geben, um den Abfluss zu verbessern. Und sollte tatsächlich der Abfluss vom Auge zur Nase verstopft sein, dann kann man es auch mal operativ versorgen. Also das muss geregelt sein. Wenn das alles in Ordnung ist, sprich Lid, Tränenkanal und Nase frei, dann müssen Sie mit Tropfen arbeiten. Und da gibt es unterschiedlichste verschiedene Formen der Tropfen. Die einen findet der andere besser, jeder soll versuchen, was für ihn besser ist. Und wenn das alles nichts hilft, dann kann man auch mal entzündungshemmende Tropfen geben. Oder eben, wenn zum Beispiel die Lider entzündet sind und dadurch die Produktion des Tränenfilms nicht regelrecht ist, dann können auch die Lidränder entsprechend durch eine Lidkantenpflege gereinigt werden und auch nochmal unterstützend für den Tränenfilm dann besser arbeiten.
Also, was auf jeden Fall nicht stimmt, Herr Priglinger, ist die Aussage, die Frau Bogner bekommen hat, das ist halt das Alter und da kann man jetzt überhaupt nichts mehr machen, oder? Sehe ich das richtig?
Nein, überhaupt nichts mehr, das ist sicher nicht richtig. Das Einzige, was leider Gottes stimmt, es ist eine Nebenerscheinung, die uns ein Leben lang dann bleibt, je nachdem wie das Wetter, je nachdem wie das Klima gerade ist, wie viel man liest, im Winter zum Beispiel, wenn es kälter ist, ist es problematischer.
Das fand ich auch interessant als Erkenntnis, dass das trockene Auge, wenn es kalt ist, tränt.
Genau, das ist das, was ich gerade versucht habe vorher zu erklären. Genau. Das ist ein Reflex, ein Schutzreflex des Auges, der versucht, das trockene Auge zu kompensieren.
Frau Bogner, also, Sie haben...
Ich habe nicht das Gefühl, dass das Auge nass ist.
Ja,
sondern es ist
kratzt.
Genau, dann machen Sie es aber genau richtig, Frau Bogner, dass Sie die Augentropfen nehmen, wenn immer Sie die Beschwerden haben.
Die nehme ich ja bis zu 6 Mal am Tag.
Ja, aber Sie dürfen es sogar öfter nehmen, Frau Bogner. Also die Augen gewöhnen sich nicht dran, brauchen Sie keine Sorge haben.
Soll ich Ihnen fragen, welches Präparat ich nehme?
Sie haben es vorher schon genannt und es ist grundsätzlich so, dass Sie, wenn Sie das Präparat gut vertragen, dann ist es gut und es gibt so viele verschiedene Produkte, die einen ein bisschen mehr Fett, die anderen ein bisschen weniger. Letztlich ist entscheidend, wie Sie es empfinden. Brennen die Tropfen, ja oder nein? Fühlt sich es angenehm an, habe ich dann weniger Trockenheitsempfinden. Und wenn es der Fall ist, dann bleiben Sie bei dem Produkt.
Und wenn es nicht der Fall ist, Frau Bogner, dann gehen Sie nochmal zum Augenarzt und fragen einfach nochmal nach, ob er Ihnen ein anderes Präparat verschreibt, das Sie dann ausprobieren können. Frau Bogner, vielen Dank für Ihren Anruf und alles Gute weiterhin für die Augen. Herr Pricklinger, wir haben noch gar nicht über Schielen gesprochen. Und ich glaube, der Herr Thomsen hat dazu eine Frage. Herr Thomsen, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Björn Thomsen aus Bamberg. Ja, Frage wäre zu viel. Also ich habe, seit ich wahrscheinlich geboren wurde, habe ich einen leichten Schieler auf dem rechten Auge. Der ist aber erst als solcher erkannt worden, da war ich schon über 20. In der Schule ist aufgefallen, dass ich irgendwie nicht so richtig sehe. Dann hat man mir eine Brille verschrieben. Das linke Auge ist auch okay. Ich habe nie ein Problem gehabt damit. Inzwischen ist es allerdings... Räumliches Sehen habe ich nie gehabt, aber wie gesagt, es hat mich im Alltag nicht gestört, weil das hat das alles kompensiert, das linke Auge. Jetzt ist allerdings meine Frage, warum war das damals, also ich bin Baujahr 59, war es damals in den frühen 60er Jahren noch nicht üblich, dass man quasi schon die kleinen Kinder auf sowas angeschaut hat, weil meine Mutter hätte da garantiert was gemacht, wenn sie es gesehen hätte. Weil die hat sich um alles gekümmert und keine Untersuchung ausgelassen und irgendwie solche Sachen.
Herr Thomsen, das ist jetzt, also null Vorwurf müssen Sie Ihrer Mutter machen.
Nein, ich auch nicht mehr, die ist schon über 30 Jahre tot. Also.
Kann sich insofern beruhigen, es gibt den sogenannten Mikrostrabismus. Das heißt, es gibt Schielformen, die sind so gering, dass man es nicht sieht.
Ja, es ist und ganz wenig.
Und selbst der Augenarzt nicht sieht, wenn er sich nicht sozusagen die Zeit nimmt, beziehungsweise wenn er nicht eine sogenannte Orthoptistin oder einen Optisten bei sich hat, der genau diese Form, diese Schielformen untersuchen und feststellen kann.
Nur ganz kurz, dass ich überhaupt einen Schielen habe, wurde bei der Bundeswehr festgestellt, weil ich da keine Lust hatte auf eine Schießübung, habe ich mich krank schreiben lassen, bin zum Sehen in den sogenannten SAN-Bereich. Die haben dann alles Mögliche gemessen geguckt, haben festgestellt, dass rechts der gelbe Fleck nicht vorhanden ist. Und dann daraufhin haben die dann mit irgendeinem Messgerät rausgefunden, dass es so einen Millimeter nach rechts so abzweigt.
Aber es stört Sie eigentlich nicht, das Schielen, oder?
Nein, aber inzwischen aber ist es bei 10% angekommen und ich habe nur noch das linke Auge.
Aber es ist ganz ein wichtiger Punkt, Herr Thomsen, dass Sie das dass Sie da jetzt angerufen haben, denn was ist das Problem? Wir sollen nämlich verhindern, dass es anderen Kindern nicht so geht. Und wenn jemand einen Schielform hat, den man nicht erkennt und deshalb nicht zum Augenarzt gegangen wird, passiert genau das Gleiche wie bei Ihnen. Es entsteht eine sogenannte Amblyopie. Das heißt, das Auge lernt das Sehen nicht. Die Kinder lernen das Sehen erst, man kommt auf die Welt, kann eigentlich nicht sehen, man lernt es erst im Laufe des Lebens. Die ersten Jahre sind entscheidend. Und wenn es nicht erkannt wird und sie werden älter und älter und man macht das erst mit 18, den ersten Sehtest, dann wird man das nicht gesehen haben und dann ist es zu spät. Dann kann auch eine sogenannte Amblyopie-Therapie, nämlich das Abdecken des gesunden Auges, damit das kranke Auge sehen lernt, das schielende Auge, kann nicht mehr durchgeführt werden. Und was man damals hätte machen sollen und was auch, das wurde einfach in den 60er Jahren nicht so routinemäßig gemacht, dass man eben eine Unterschieluntersuchung bei den Kindern durchführt, idealerweise im ersten Lebensjahr schon, aber spätestens dann im dritten Lebensjahr, wenn man eine orthoptische Untersuchung, wenn genau diese Schielformen auch festgestellt werden können, dass man das dann macht und dann entsprechend behandelt. Danke, Herr Thomsen, dass Sie sich gemeldet haben.
Also auf jeden Fall heißt es, dass man die Kinder bis zum sechsten Lebensjahr, weil wenn man das verpasst, dann kann man auch nicht mehr viel ändern, oder?
Genau, es ist maximal bis zum zehnten, aber dann kann man nicht mehr viel gewinnen.
Ja. Also wichtig, dass auch die Kinder schon mal dem Augenarzt vorgestellt werden, einfach um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Herr Thomsen, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir sind schon wieder am Ende dieser Stunde. Ganz herzlichen Dank, Professor Siegfried Pricklinger, Direktor der Augenklinik der Uni München, dass Sie bei uns waren. Zum Nachhören in der Bayern 2 App noch eine Woche lang gibt es das Gesundheitsgespräch und überall, wo es Podcasts gibt, natürlich auch länger. Und nächsten Mittwoch ist dann Dr. Marianne Koch wieder da, gemeinsam mit Klaus Schneider und sie sprechen über den gesunden Schlaf und die Gründe, warum er sich bei vielen von uns einfach nicht einstellen will.